Abschied von der blauen Blume. Sie hören eine Sendung von Harald Kaas über den unbekannten Novalis.
Wieso eigentlich der unbekannte Novalis? Es wimmelt doch förmlich von Schriften über diesen seltsamen Jüngling, der sich mit 22 in eine zigarrenrauchende Zwölfjährige verliebte und als sie starb, sozusagen alles daran setzte, ihr möglichst rasch ins Grab nachzufolgen. Was ihm ja auch gelang. 1801 mit 29 Jahren verschied er.
Statt verschied er, hätten Sie sagen sollen, er wurde in den Geheimniszustand erhoben. Das und nichts anderes bedeutete für ihn der Tod.
Der demzufolge ein Ereignis des Lebens wäre, über das man Auskünfte geben kann. Große Worte. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie im sächsischen Dialekt gesprochen wurden. Novalis sprach doch sächsisch, nicht wahr?
Gewiss. Die Zeitgenossen scheint es aber nicht gestört zu haben. Im Gegenteil.
Ein sehr junger Mensch von schlanker, guter Bildung, sehr feinem Gesicht mit schwarzen Augen und herrlichem Ausdruck, wenn er mit Feuer von etwas Schönem spricht. Die schnellste Fassungskraft und Empfänglichkeit. Das Studium der Philosophie hat ihm üppige Leichtigkeit gegeben, schöne philosophische Gedanken zu bilden. Er geht nicht auf das Wahre, sondern auf das Schöne. Mit wildem Feuer trug er mir einen der ersten Abende seine Meinung vor, es sei gar nichts Böses in der Welt. Alles nahe sich wieder dem goldenen Zeitalter. Nie sah ich so die Heiterkeit der Jugend.
Soweit Friedrich Schlegel.
Und was ist der Kern dieser Charakteristik? Doch wohl die Feststellung, dass Novalis, dieser angeblich philosophische Kopf, nicht auf das Wahre, sondern auf das Schöne ging.
Nun, Schlegel hätte auch das Gute hinzufügen können. Sie sind doch ein Liebhaber Wittgensteins, den Sie ja vorhin, es ist mir nicht entgangen, zitiert haben. Sagt Wittgenstein nicht, Ethik und Ästhetik seien transzendental? Und gibt er diesem Satz nicht noch eine beinahe Leibniz'sche Wendung, wenn er in anderem Zusammenhang bekennt, er wünsche sich, moralisch besser zu sein, dann wäre er vermutlich auch klüger.
Donnerwetter, der unbekannte Wittgenstein. Aber Sie haben recht. Vor lauter Empirismus übersehen die meisten den rationalistischen Kern, zumindest der frühen Philosophie Wittgensteins. Was jenseits der Grenzen des Sagbaren liegt, oder wie das Subjekt die Grenze der Welt bildet, versteht sich nach Wittgenstein von selbst. Es ist selbstverständlich wie der rationalistische Gott. Während allem Zufälligen, also etwa uns Menschen, der Mangel des Nicht-Notwendigen, des Nicht-Selbstverständlichen anhaftet. Notabene, ich habe mich oft gefragt, ob Leibnizens Monadologie, dieses universale Spiegelkabinett einander reflektierender Mikrokosmen, im Sinne des Esse est percipi, Sein ist Wahrnehmen.
Die Auffassung George Berkeleys, dem 40 Jahre jüngeren englischen Kollegen von Leibniz.
Ganz recht. Gemäß Berkeley also zu interpretieren sei, oder ob man nicht eher eine nicht weiter zugängliche Grundintuition des Leibniz, vermutlich ethischer Art, zugrunde legen sollte. Ich meine, auch für den Rationalisten Leibniz gilt ja, dass das Subjekt dasjenige ist, was alles erkennt, was aber andererseits von niemand erkannt wird. Insofern ist es ein Grenzwert. Nur liegt eben der Grund für die Selbsterhaltung der Leibnizschen Monade seltsamerweise in einem Mangel an perzeptiver, also wahrnehmender Welterkenntnis und einem Mangel an aperzeptiver Selbsterkenntnis. Die transzendentale, das heißt die notwendige Bedingung von Erkenntnis und Existenz, steckt bei Leibniz im nicht erhellten Bereich der Monade. Es ist dies jener Bezirk, in dem sich alles undeutlich Perzipierende, das wir in uns finden, buchstäblich in Mineralien, Tiere, Pflanzen und Ozeane verwandelt. Gelänge es einem von uns, diesen Bereich seiner selbst zu erhellen, so wäre er reine Aperzeption und somit gottgleich. Er wäre weder Vergangenheit mehr noch Zukunft. Er lebte im ewigen Augenblick.
Hier liegt übrigens der von C.G. Jung gefundene Schlüssel zum Geheimnis der Alchemisten. Derjenige nämlich hat den Stein der Weisen gefunden, der die Stoffe verwandelt, indem er vorab sich selbst verwandelt.
Auch Leibniz könnte also, wie Schopenhauer, der kurioserweise mit ihm nichts anfangen konnte, gesagt haben, der Mensch sei der Mikrokosmos, die Welt hingegen der Makroanthropos.
Wobei es nach Leibniz genügt, in sich selbst zu schauen, um den Makroanthropos, wenn auch undeutlich, zu erkennen. Oder mit Novalis Worten?
Nach innen führt der geheimnisvolle Weg.
Innen aber, ich sagte es schon, fände man die Lösung des Rätsels. Das Geheimnis der Welt, das heilige Bild der Göttin zu Seis, ist verschleiert. Novalis notiert?
Einem gelang es. Er hob den Schleier der Göttin zu Sais. Aber was sah er? Er sah, Wunder des Wunders, sich selbst.
Und für den zweiten Teil seines Heinrich von Ofterdingen notierte sich Novalis folgerichtig?
Heinrich wird Blume, Tier, Stein, Stern.
Er wird zum klingenden Baum. Er nimmt teil an Blumengesprächen. Und, das ist der entscheidende Punkt,
er versteht den Sinn der Welt.
Wozu er sich, wie gesagt, selbst verwandeln musste. Blume, Tier, Stein, Stern. Er wird demnach ganz äußerlich.
Freilich, die Dialektik der Wandlung offenbart sich darin, dass er durch seine Veräußerlichung zugleich ganz Geist wird. Er hat, leibnizisch gesprochen, die Pflanzen und Tiere, die Steine und alle anderen niederen Lebensschichten in sich erhält. Es ist, als wäre der Makroanthropos zum Bewusstsein seiner selbst gelangt. Dass dies auf dem Umweg über Steine und Tiere geschieht, ist im Sinne des Leibniz, dem Novalis viel näher stand als etwa Kant oder dem von ihm so eifrig studierten Fichte, ganz folgerichtig. Zwei große Dichter unseres Jahrhunderts, Hofmannsthal und Musil, sind Novalis folgend den gleichen Weg gegangen. Tierisch und göttlich sind für diese Autoren Synonyme. Novalis sagt denn auch ohne Umschweife,
wenn Gott Mensch werden konnte, kann er auch Stein, Pflanze, Tier und Element werden. Und vielleicht gibt es auf diese Art eine fortwährende Erlösung in der Natur.
Oder er fragt, wiederum ganz leibnizisch,
ist denn das Weltall nicht in uns?
Woraus sich dann ergibt?
Das Äußere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Innere. Vielleicht auch umgekehrt.
Verinnerlichung des Äußern, Veräußerlichung des Innern also. Womit das Äußere den Rang des Makroanthropos, des Homo Maximus oder des Adam Kadmon, des Urmenschen der jüdischen Kabbala, wiedergewinnt. Kurz, zur Geistererscheinung wird, wie im goldenen Zeitalter des Anfangs, das wir als Paradies bezeichnen. Ehedem, sagt Novalis,
war alles Geistererscheinung. Jetzt sehen wir nichts als tote Wiederholung, die wir nicht verstehen. Die Bedeutung der Hieroglyphe fehlt.
Sodass wir unter Geheimniszustand also die Bedeutung der Hieroglyphe zu verstehen haben. Kurz, den Sinn der Welt. In säkularisierter Form findet sich der Gedanke wieder, wenn heute von Aufhebung der Entfremdung die Rede ist. Wussten Sie eigentlich, dass Karl Marx in Leibniz regelrecht verliebt war?
Ich weiß. Und manchmal frage ich mich, ob nicht der allseitig ausgebildete Mensch, von dem er träumte, ein wenig auch der Monadenlehre, in der er ja potenziell enthalten ist, zu verdanken sein könnte. Novalis sagt,
ein Mensch, der Geist wird, ist zugleich ein Geist, der Körper wird.
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Es ist ein Satz, der gewissermaßen nur säkularisiert werden müsste, und er könnte bei Marx stehen.
Novalis, freilich geht es darum, die Bedeutung der Hieroglyphe zu dechiffrieren. Das ist nur möglich durch die Belebung des toten Buchstabens. Also muss die Natur innerlich, der Mensch, aber äußerlich werden, was eine Art Tod zu Lebzeiten bedeutet. Ein Lieblingsgedanke Schellings, der später, was kaum bekannt ist, von Robert Musil, in den Vereinigungen, die ohne Novalis nicht denkbar wären, wieder aufgenommen wurde. Novalis sagt,
die Besten unter uns, die schon bei ihren Lebzeiten zu der Geisterwelt gelangten, sterben nur scheinbar. Sie lassen sich nur scheinbar sterben.
Das gilt auch für die Lehrlinge zu Sais, die den Weg der Einweihung betreten haben, um das Vermögen zu erlangen, die wunderlichen Figuren jener großen Chiffern Schrift zu entziffern, in denen die Schicksalsfiguren der Menschenwege ebenso verschlüsselt sind wie die Geheimnisse der übrigen belebten und unbelebten Natur, der Tiere, Steine und Pflanzen. Der Lehrer der Schüler freut sich, Fremdlinge zusammenzubringen.
Bald waren ihm die Sterne Menschen, bald die Menschen Sterne, die Steine Tiere, die Wolken Pflanzen. Er spielte mit den Kräften und Erscheinungen. Er wusste, wo und wie er dies und jenes finden und erscheinen lassen konnte und griff so selbst in den Saiten nach Tönen und Gängen umher.
Dieses Zusammenbringen des scheinbar Entfernten, die Vereinigung des Getrennten, ist aber für Novalis ein poetischer Akt. Der Dichter ist bestrebt, die Trennung zwischen Innen und Außen, zwischen idealer und empirischer Welt aufzuheben. Er eignet sich, wie Novalis sagt, sein transzendentales Ich an. So gesehen ist Poesie nicht bloß der Schlüssel zur Philosophie, sondern zum Kosmos.
Also Transzendentalpoesie anstelle der Transzendentalphilosophie. Die Bedingungen wahrer Welterkenntnis wären demnach poetisch.
Sie haben ins Schwarze getroffen. Es ist mit schöner Regelmäßigkeit von fast allen Interpreten übersehen worden, dass Novalis den Poeten ganz wörtlich als den Hersteller, den Macher betrachtet. Woraus sich erklärt, dass er darauf insistieren kann, unsere Erkenntnisfähigkeit reiche nur so weit, als wir imstande seien, etwas zu machen. Und der Witz der Transzendentalpoesie besteht nun eben im poetisch Machen der Welt, in ihrer Romantisierung. Das Nahe, im Alltag Erscheinende, muss befremdlich, das Entlegene, Geheimnisvolle alltäglich gemacht werden. Jenes wird potenziert, dieses wird logarithmisiert. Dabei kommt es nicht auf die mimetische Abbildung der Welt an, sondern darauf, ihren Sinn zu erfassen. Sofern unsere Welt aber Sinn haben soll, muss sie als begrenzt gedacht werden. Das transzendentale Subjekt bildet, so gesehen, eine Grenze der Welt. Grenzen und Schranken freilich sind für Novalis nur dazu da, um überschritten zu werden. Jenseits der Grenze des Subjekts wäre der Sinn des Weltgeschehens zu finden. Daher das Bestreben, sich des transzendentalen Ichs, des Ichs des Ichs zu bemächtigen, was ja, auch das wird fortwährend übersehen, die Aufhebung von Raum und Zeit als a priorischen Anschauungsformen sowie der Kausalität als einer a priorischen Erkenntnisform bedeutet.
Jetzt geht mir ein Licht auf. Mit dem Fortfallen der a priorischen Anschauungsformen würde ja alles in Raum und Zeit Getrennte unter einem höheren Gesichtspunkt vereinigt.
Besser vielleicht wieder vereinigt.
Und dann könnte wirklich ein Mensch ein Stern ein Tier eine Flamme sein, da es sich ja um Simultanaspekte ein und desselben Gegenstandes handeln würde.
Gegenstandes wohl kaum, die Trennung zwischen Subjekt und Objekt wäre ja aufgehoben. Wir nähern uns hier tatsächlich der Grenze dessen, was in menschlicher Sprache ausdrückbar ist. Unverhofft sind wir im Zentrum der poetischen Bemühungen eines der größten Nachfahren deutscher Romantik gelandet. Ich meine Mallarmé.
Ich nehme an, Sie wollen nun auf die viel zitierten Wirkungen des Novalis zu sprechen kommen.
Das war meine Absicht. Aber wenn Sie noch Fragen haben, bitte fragen Sie.
Nun, Sie sagten im Verlauf unseres Gesprächs, das Subjekt sei dasjenige, das alles erkenne, andererseits aber von niemand erkannt werde. Gelingt es nun, das Subjekt zu erkennen oder, wie Novalis sagt, es sich anzueignen, dann wäre, sofern das Subjekt eine Grenze unserer Welt bildet, einer jener ominösen Tode zu Lebzeiten vollzogen. Der zufällige Mensch, das empirische Ich, wäre, könnte man sagen, heimgekehrt.
So ist es, wäre in den Geheimniszustand erhoben. Die Bedeutung der Hieroglyphe wäre offenbar.
Also der Sinn der Welt. Was dann wohl hieße, die empirische Welt wäre ihrer mannigfaltigen Trennungen und Vereinzelungen enthoben. Alles wäre wieder Geistererscheinung. Man gerät in bedenkliche Sprachschwierigkeiten, wenn man ausdrücken will, was es mit solchen Beobachtungen außerhalb von Raum und Zeit auf sich hat. Mallarmé wäre daran, wenn ich mich recht erinnere, seelisch beinahe zugrunde gegangen.
Nun, es kommt vor allem auf ein bestimmtes geistiges Klima, eine spezifische Erregung des Gemüts an. Der transzendentale Poet verfährt so, dass Fragen wie wann geschieht das oder wo ist das und das passiert, seltsam unplausibel wirken. Er gibt uns gewissermaßen einen Vorgeschmack jener Welt, in der wir in allem, sei es hier auch zeitlich und räumlich getrennt, uns selbst erkennen. Die poetische Weltform ist
die symbolische Konstruktion der transzendentalen Welt.
Weshalb konsequenterweise die Analogie, der sogenannte kombinatorische Schluss, das bevorzugte Ausdrucksmittel des frühromantischen Dichters ist. Verführe er analytisch, vermittels logischer Schlüsse und kausaler Folgerungen, so liefe all sein Bemühen auf eine mimetische Bestätigung der empirischen Welt hinaus. Trennung und Scheidung statt Aufspüren der Verwandtschaften und Sympathien zwischen den Erscheinungen. Das aber heißt eben, sich den Zufall zunutze machen. Dieses Postulat, eine eiserne Maxime aller modernen Kunst, bedeutet ja im Grunde, alle Tatsachenwahrheiten sind zufällig und könnten somit, darauf kommt es an, auch anders sein.
Das Programm Robert Musils, nicht wahr?
Ja, nur Musil ist, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, einem logischen Fehlschluss zum Opfer gefallen. Er verneint den Gott der rationalistischen Metaphysik, obwohl er ihn ständig logisch voraussetzt. An diesem Widerspruch scheiterte sein großer Roman. Novalis lässt Gott unangetastet. Seine Protagonisten wollen auch keineswegs Gott werden. Ihm kommt es, leibnizisch gesprochen, darauf an, Gott möglichst exakt nachzuahmen. Legt man jedoch seine transzendental-philosophischen Grübeleien zugrunde, so sollte man nicht vergessen, dass für Kant die Gegenstände der Erkenntnis durch das Zusammenspiel von a posteriorischem und a priorischem konstituiert werden. Welterkenntnis ist teilweise Weltschöpfung. Dies aber ist eine Folge unserer Endlichkeit. Die Aneignung des transzendentalen Subjekts, wie sie Novalis erstrebt, gibt uns den Schlüssel zu einem seiner seltsamsten Postulate, nämlich der Durchdringung von Endlichem und Unendlichem. Es gibt eine Novalis-Legende, die den Dichter allzu lange als weltfremden Träumer abgestempelt hat, wenn nicht als krankhaft, wirr oder gar wahnsinnig. Dabei verliert dieser wissenschaftlich und technisch vielseitig ausgebildete Mann, dieser mitunter exzessiv nüchterne Beobachter, über dem Inneren nie das Äußere aus den Augen. Meister des unendlichen Spiels im Sinne des Novalis vermag nur zu werden, wer den Weg von außen nach innen auch in umgekehrter Richtung beschreitet, und dies unaufhörlich.
Ist die Durchdringung des Endlichen mit dem Unendlichen nicht in allem, was Novalis schrieb, von zentraler Bedeutung?
Ja, hier zeigt sich in der Tat etwas Charakteristisches, dem nachzugehen sich lohnt. Die für Novalis so bedeutsame Kategorie der Beliebigkeit hat Hintergründe, die kaum erhellt sind. Die Enzyklopädistik dieses Dichters ist durch die gleiche Verwandlungsfähigkeit ausgezeichnet wie seine Menschen, die von einer Metamorphose zur nächsten schreiten. Es lassen sich, liest man sie richtig, aus Novalis Fragmenten zur Physik oder Kosmologie, zur Gesundheitslehre oder zur Mathematik mühelos alle Tendenzen einer universalen Poetik herauslesen. Der Begriff der Struktur, des inneren Gefüges, den Robert Musil, Novalis und Leibniz folgend zu neuen Ehren brachte, steht im Mittelpunkt jeder Bemühung, Novalis zu interpretieren. Wenn der Mensch zur Blume, die Physik zur Poesie werden kann, so zeigt sich darin, dass eben alle scheinbar so fest gegründeten Tatsachen zufällig sind. Der Dichter, sagt uns Novalis, betet den Zufall an. Dem scheint nun die Äußerung zu widersprechen.
Der Dichter ist der Erfinder der Symptome a priori. Wenn der Philosoph in gewissem Sinne gleichsam der chymische Analytiker im mathematischen Sinn ist, so ist der Dichter der orthognostische Analyst im mathematischen Sinn, der das Unbekannte aus dem Bekannten findet.
An diesem Satz und dem scheinbaren Widerspruch, in dem er zur Anbetung des Zufalls steht, lässt sich Novalis Methode, das Endliche mit dem Unendlichen zu verknüpfen, exemplifizieren. Die Methode der Analyse ist, entsprechend der Lehre Salomo Maimons, die Kunst aus Bekanntem das Unbekannte zu finden. Die Methode, mit der man durch regelmäßiges Funktionieren bekannter Glieder und Teile der ganzen Gleichung die Unbekannten sukzessive findet und konstruiert.
Das Unbekannte aber ist ja das Unendliche, Unbedingte, das wir im Meer der zufälligen Tatsachen nur indirekt konstruieren können, da wir auf die Nutzung des Zufalls angewiesen sind. Unbekannt ist uns zunächst das transzendentale Subjekt, sofern es die Grenze unserer Welt bildet. Wir müssten die andere Seite dieser Grenze erblicken, um es erkennen zu können. Aneignung des transzendentalen Selbst heißt nicht nur Überschreitung des empirischen Ich, sondern auch Weltüberschreitung. Liegt hier nicht einer der Gründe für die erstaunliche Wirkung des Novalis auf die Moderne? Ich denke an die verzweifelten Bemühungen der modernen Poesie, fortwährend das zu sagen, was eigentlich nicht gesagt werden kann. Nur werden uns im Gegensatz zu Novalis meistens die Gründe verschwiegen, aus denen sich etwas als unaussprechlich erweist.
Sie haben recht, die Wirkungen des Novalis auf die Moderne sind häufig fruchtbare Missverständnisse. Wenn Hugo Friedrich, der Freiburger Romanist, Autor eines berühmten Buches über die Poesie seit Baudelaire, meinte, die moderne Lyrik sei im Grunde entromantisierte Romantik, so drückt sich darin deutlich aus, dass, von Ausnahmen abgesehen, das aktivistische Element des Novalis, der Ausflug ins Transzendentale, verloren geht. Valéry und Mallarmé, von denen noch zu sprechen sein wird, bilden zwei solche Ausnahmen, die die Regel bestätigen. In der Welt des Novalis steht jeder Teil fürs Ganze. Sofern aber alle Teile zufällig sind, hat selbstverständlich auch der Zufall seine Regelmäßigkeit. Diese spiegelt sich getreulich in der Enzyklopädistik wider. Wo man ansetzt, ist gleichgültig. Novalis sagt uns,
man lernt mit einem Instrument machen, wozu andere Hunderte nötig haben.
Derselbe Schlüssel zu 1000 Kammern. Das ist märchenhaft. Weshalb denn das Märchen für Novalis auch den wahren Kanon der Poesie bedeutet. Andererseits die Theorie des Zufalls wohl begründet. Wir suchen, sagt Novalis, überall das Unbedingte, finden jedoch immer nur Dinge.
Also zufällige Tatsachen. Ich verstehe. Die Aneignung des transzendentalen Subjekts wäre demnach ein Vorstoß ins Unbedingte, wodurch der kantische Grenzbegriff des Dinges an sich in einem ganz neuen Licht erscheint. Ich stoße wieder einmal an die Grenze dessen, was sich sagen lässt. Und rede, ich bin mir dessen bewusst, schieren Unsinn, wenn ich behaupte, Novalis wollte also das Ding an sich zum Vorschein bringen. Denn wem sollte es erscheinen? Wenn das letzte erkennende Subjekt von der Welt verschwände, so verschwände doch mit ihm lediglich die Welt als Vorstellung. Wir können unter solchen Umständen nicht danach fragen, ob der Himmel noch da wäre, sondern lediglich, ob er noch blau aussähe. Über das Ding an sich aber könnte wiederum niemand etwas sagen. Es bliebe, mit Novalis zu sprechen, im Geheimniszustand.
Sie kommen dem Problem ziemlich nahe. Man hat zu wenig beachtet, dass gerade hier der Schlüssel zur Todesmystik des Novalis liegt. Denken Sie an den Tod zu Lebzeiten, der durch den Inbegriff einer Aneignung des transzendentalen, also die Erkenntnis bedingenden Subjekts bedeutet.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das für Novalis, diesen transzendentalen Grübler, demnach unbedingt werden, so viel wie bedingend werden.
Was zunächst voraussetzt, auf jede Form von Determination zu verzichten. Mit Novalis Worten?
Das Kind ist die Urwelt, die goldene Zeit am Ende.
Ein solches Kind ist Hyazinth, dem die Blumen auf der Suche nach Rosenblütchen den Weg weisen, der ohne rationale Denkakte zu vollziehen, fast traumhaft seinem Ziel zustrebt. Kurz nach der Trennung ist Hyazinths Verhältnis zur Natur gestört. Er gewinnt es wieder und damit zugleich die letzte Erkenntnis im Wiederfinden der Geliebten, die, eine höchst merkwürdige Identifikation, als verschleiertes Bild im Isis-Tempel gefunden wird. Der Sinn dieses Motivs liegt sicher in der Wiederfindung der Alleinheit, deren höchste Stufe schließlich Selbstfindung ist. Für das Verständnis ist daher das bekannte Fragment vom Mai 1798 aufschlussreich.
Einem gelang es. Er hob den Schleier der Göttin zu Sais. Aber was sah er? Er sah, Wunder des Wunders, sich selbst.
Notizen zur Weiterführung des Romans weisen in die gleiche Richtung. Es ist der Weg des Lehrlings der Natur, der dann anscheinend zum Messias der Natur werden sollte. Messianische Züge trägt das Kind bereits im ersten Teil, denn ihm will der Lehrer den Unterricht übergeben. Prophetisch wird seine Wiederkehr angekündigt.
Einst wird es wiederkommen und unter uns wohnen. Dann hören die Lehrstunden auf.
Die bewusste Anlehnung der Wortwahl an Johannes 1,14 lässt auf den Offenbarungscharakter der Episode schließen.
Kindwerdung und Paradiesfindung sind also für Novalis parallele Vorgänge, womit sich das Kind zum symbolischen Träger einer religiösen Idee wandelt, die sich insofern mit der dichterischen identifiziert, als das goldene Zeitalter, die Paradiessituation, gleichbedeutend mit dem total poetisierten Universum ist. Der dichterische Ausdruck einer solchen Welt ist das Märchen, die Bekenntnisse eines wahrhaften synthetischen Kindes. Ihr legitimer Bewohner und Beherrscher ist das Kind, denn sein wesentlichster Aspekt ist sein Zukunftscharakter. Und das goldene Zeitalter liegt als dichterisches Sehnsuchtsgebilde im Schoß der Zukunft. Doch nur wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter.
So viel über die Rolle des Kindes in Novalis fragmentarischem Naturroman Die Lehrlinge zu Sais. Übrigens kommt Ihnen der Gedanke, dass in der Gegenwart des Kindes die Zukunft bereits beschlossen liege, nicht bekannt vor.
Nun, dass die Gegenwart mit der Zukunft schwanger gehe, ist beispielsweise ein Charakteristikum der Leibnizschen Monade.
Es ist aber auch ein Zentralgedanke des Neuplatonikers Plotin, dessen vielfältige Wirkung kaum unterschätzt werden kann. Von Meister Eckhart über Nikolaus von Kues bis zu Goethe und Hegel findet man seine Spuren. In jedem Ding, das Gott gehört, sagt Plotin, muss alles enthalten sein. Es muss also auch die Verwirklichung des Künftigen als eines bereits Gegenwärtigen in ihm vorhanden sein. Entfaltete man ein Ding, diesen Gedanken wird der Kusaner wieder aufnehmen, so würde es ein Nacheinander von diesem und jenem sichtbar werden lassen.
Das Gegenteil dieser Entfaltung wäre also eine Einfaltung. Hat nicht Musil unter Anspielung auf den Kusaner von seinen Vereinigungen gesagt, sie entfalteten nicht, sondern sie falteten ein?
Richtig, und er hat uns damit einen Schlüssel dafür gegeben, was Aneignung des Transzendentalen selbst bei Novalis bedeutet. Sofern Einfaltung die Aufhebung des Nacheinander bedeutet, ist sie dasselbe wie die Aneignung des bedingenden Subjekts, welche gleichfalls die Aufhebung des zeitlichen Nacheinander bewirkt. Plotin sagt uns, dass das Unentfaltete, das also, was noch zusammt ist,
ganz nur ein Dieses ist. Und das heißt, es hat in sich selber auch seine Ursache.
Und eben dies wäre auch das Ergebnis einer Aneignung des Ichs. Durch Dieterich Tiedemanns Geist der spekulativen Philosophie, den er offenbar 1798 studiert hatte, lernte Novalis seinen lieben Plotin kennen und, wie immer bei ihm, sich zunutze machen. Vor allem aber, er musste sich in vielen seiner Gedanken durch den großen Neuplatoniker bestätigt fühlen. Übrigens fällt mir in diesem Zusammenhang ein, dass ich meine Behauptung, der Mensch des Novalis wolle nicht Gott werden, einschränken muss. Er will es nicht, wie von vielen anderen Denkern gefordert wird, unter Ausschaltung Gottes, also auf dem Wege reiner Evolution des Menschengeschlechts, sondern indem er zurückkehrt zu einem ständig vorausgesetzten Gott.
Indem er unbedingt wird.
Ja, und damit, weil er ja die transzendentale Grenze überschreitet, beziehungsweise den Mikrokosmos total erhält, selber zum Schöpfer wird. Novalis, hier sieht man den ungeheuren Anspruch seiner Transzendentalpoesie am deutlichsten, sieht wie Platon, der im Demiurgen einen Poeten, das heißt einen Macher und Hersteller, sah, auch im christlichen Gott einen solchen Poeten, Autor und Macher. Wenn er meint, wir wüssten nur, insofern wir machen, so knüpft sich daran die Folgerung, dass es zur wahrhaften Erkenntnis der Welt eines Geistes bedürfe,
der das Universum machen könnte und in sich wirklich zustande brächte.
Denn Gott schaffe auf keine andere Weise als wir selbst. Er setze nur zusammen.
Wir können die Schöpfung als sein Werk nur kennenlernen, inwiefern wir selbst Gott sind. Wir kennen sie nicht, inwiefern wir selbst Welt sind. Die Kenntnis ist zunehmend, wenn wir mehr Gott werden.
Ein Poem, heißt es in einem frühen Brief,
bedeutet in der Ursprache nichts als Machwerk.
Das klingt banal. Ich meine, solange man nicht die Hintergründe kennt, den ungeheuren Anspruch, den dieses Wort Machwerk an die Poesie stellt.
Eben diesen Anspruch zu verdeutlichen, darum geht es mir. Ich beabsichtige nicht, mich auf den Philologenstreit einzulassen, inwieweit Novalis von Fichte, Hemsterhuis, Leibniz, Plotin, Kant, Schelling, Platon, Böhme, Herder beeinflusst sei. Inwieweit er originell und wie weit er auf die genannten oder auch auf Goethe, den Physiker Ritter, den Philosophen Bader und etliche andere zurückzuführen sei. Es geht mir darum zu zeigen, wie er äußerlich gereizt alle Anregungen in den Dienst seiner inneren Sache stellt, der Aneignung des Transzendentalen selbst. Dass er bei seinem Hang, aus jeder Analogie Wesensverwandtschaften zu stiften, nicht Schiffbruch erlitt, wie der Psychologe Gotthilf Heinrich Schubert oder der genialische Physiker Ritter, liegt eben daran, dass bei ihm alles im Dienste der Poesie steht. Das macht ihn unangreifbar. Auf diesem Weg erreicht er sein Ziel, das Gemüt zu erregen oder, um ein Wort Robert Musils zu gebrauchen, den Menschen neue Erlebnisse zu geben. Mit anderen Worten, einen Ausblick auf die raum- und zeitlose Existenz jenseits der Grenze des Subjekts. Denn
wir sind nur in dieser Welt, diese beschränkten Wesen. Doch nicht für immer beschränkt.
Schrankenlos aber ist die Welt des Märchens. Novalis sagt uns warum.
Bedeutender Zug in vielen Märchen, dass, wenn ein Unmögliches möglich wird, zugleich ein anderes Unmögliches unerwartet möglich wird, dass, wenn der Mensch sich selbst überwindet, ein Wunder vorgeht, das ihm das Entgegengesetzte Angenehme gewährt, in dem Augenblicke, als ihm das Entgegengesetzte Unangenehme angenehm ward. Die Zauberbedingungen, zum Beispiel die Verwandlung des Bären in einen Prinzen, in dem Augenblicke, als der Bär geliebt wurde, und so weiter. Auch bei dem Märchen der beiden Genien. Vielleicht geschehe eine ähnliche Verwandlung, wenn der Mensch das Übel in der Welt liebgewönne. In dem Augenblicke, als ein Mensch die Krankheit oder den Schmerz zu lieben anfinge, läge die reizendste Wollust in seinen Armen. Die höchst positive Lust durchdränge ihn. Könnte Krankheit nicht ein Mittel höherer Synthesis sein?
Und nun folgt eine Poetik des Übels.
Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an? Halbe Krankheit ist Übel. Ganze Krankheit ist Lust, und zwar höhere. Über die anziehende Krankheit des Übels. Oder ließe sich das Übel in der Welt vertilgen wie das Böse? Soll etwa die Poesie die Unlust, wie die Moral das Böse, vertilgen? Übergang des guten Herzens zur Tugend, geht der nicht durch das Böse? Nein, aber durch die Philosophie. Es gibt nichts absolut Böses und kein absolutes Übel. Es ist möglich, dass der Mensch sich allmählich absolut böse macht und so allmählich auch ein absolutes Übel schafft. Aber beides sind künstliche Produkte, die der Mensch nach Gesetzen der Moral und Poesie schlechthin annihilieren soll. Nicht glauben, nicht annehmen. Da Subjekt und Objekt eins sein sollen, nicht sind, vereinigt werden sollen, so werden das scheinbar objektiv Böse, das Übel, und das scheinbar subjektive Übel, das Böse, und so weiter, auch vereinigt. Und dadurch ipso facto für die tugendhaften Dichter vernichtet, weil sie eins mit dem anderen notwendig annihilieren. Auf einer gewissen Stufe des Bewusstseins existiert jetzt schon kein Übel. Und dieses Bewusstsein soll das Permanente werden. So soll auch der Philosoph den Standpunkt des gemeinen Bewusstseins als den Grund alles logischen Übels der Unwahrheit allmählich annihilieren. Welches eben dadurch geschieht, dass er den höheren Standpunkt zum Herrschenden und endlich Einzigen zu machen sucht. Durch Annihilation des Bösen und so weiter wird das Gute realisiert, introduziert, verbreitet.
Mir fällt auf, dass es für Novalis, wie ja auch für Leibniz, kein Principium Maleficum gibt. Das Böse ist lediglich Mangel. Vor allem aber interessiert mich die Stelle, an der von der Annihilation des Übels nach den Gesetzen der Moral und Poesie die Rede ist. Demnach wären ja poetisch und sittlich Synonyme.
So ist's. Die totale Poetisierung des Universums bedeutet auch die totale Versittlichung. Übrigens ist das ein oft kritisierter Gedanke Schellings, dem die instrumentale Bestimmung der Funktion der Kunst in der Analogie von Schönheit und Wahrheit immer wieder aufs Neue angekreidet wird.
Nachdem wir die höchste Einheit der Schönheit und der Wahrheit bewiesen haben, so scheint mir auch die der Philosophie mit der Poesie bewiesen. Denn wonach strebt jene, als eben nach jener ewigen Wahrheit, die mit der Schönheit, diese aber nach jener ungeborenen und unsterblichen Schönheit, welche mit der Wahrheit eins und dasselbe ist. Die höchste Schönheit und Wahrheit aller Dinge wird angeschaut in einer und derselben Idee.
Dazu sagt Hans-Jörg Sandkühler in seiner Schelling-Monographie:
In dieser Analogie, ja Identität, wird der Kunst die konkret-empirische Beweislast für metaphysische Sätze zum Sein und zum Wesen aufgebürdet. Novalis Paradoxon von der Kunst als Nichtkunst stellt sich so dar als der Endpunkt einer Tradition, an dem die Theorie der Kunst die Kunst dementiert.
Nun steht aber Novalis nicht nur am Ende einer Tradition, sondern am Beginn der modernen Poesie, die seine Intentionen zunehmend radikalisiert. Die Selbstreflexion der Poeten dominiert. Statt eines Gedichts wird, nach Jean-Pauls hellsichtigem Wort, ein Dichter gegeben. Sandkühler, der das offensichtlich nicht weiß, sollte sich über Baudelaire, Mallarmé und Valéry informieren. Im Übrigen bedeutet Novalis Paradoxon keineswegs eine Absage an die Kunst. Auch wird der Kunst keine Beweislast aufgebürdet. Vielmehr soll die Natur sich nach der Kunst, die Kunst sich nach der Natur verhalten. Nicht Beweis also, sondern tätige Verwandlung aus dem Geiste der Transzendentalpoesie. Der Poet ist für Novalis transzendental und man tut gut daran, dieses Bekenntnis für so selbstverständlich zu nehmen, wie Wittgensteins lapidare Mitteilung, dass Ethik und Ästhetik ebenfalls transzendental seien, eben weil es da nichts zu beweisen gibt. Der religiöse Kern des Gedankens, Natur solle sich nach der Kunst verhalten, ist offenbar, wenn man kapiert, was Novalis unter einem Poeten unter Kunst versteht, nämlich den Ausdruck des emotionalen Lebensgefühls, um es mit den Worten des in unserem Zusammenhang gewiss unverdächtigen Philosophen Rudolf Carnap zu sagen, der vermutlich so weit gehen würde zu behaupten, der Dichter Novalis habe mehr für die Menschheit getan als, ja nun, ich könnte ein Dutzend Metaphysiker nennen, die alle die Neigung haben, auf Fragen zu antworten, die man überhaupt nicht stellen kann, es sei denn, die Antwort ist Poesie. Walter Benjamin in seiner Untersuchung über den Ursprung des deutschen Trauerspiels kommt der Kunst des Novalis wesentlich näher, wenn er bemerkt, dass dieser an den Stellen, die den Gegenstand streifen, vom Wesen der Allegorie eine tiefe Kunde erweise. Die Allegorie, ein poetisches Mittel unter anderem, wird bedeutsam durch den Sinn, in dem sie gebraucht wird. Im Hinblick auf Benjamins Anmerkung sagt daher der Freiburger Germanist Eckhard Heftrich mit Recht:
Das Wort von der tiefen Kunde ist trefflich, denn es bezeichnet genau die Weise, wie Novalis divinatorisch zur Allegorie fand. Durch den Entwurf eines Weltbildes, in dem sich gleichsam ontogenetisch die Phylogenese von Neuplatonismus und Kabbalistik wiederholte.
Bedenkt man, welche Folgen Leibnizens wahre Kabbala, ich meine seine Charakteristika Universalis, von Frege und Russell bis zu Norbert Wiener gehabt hat, kommen einem im Hinblick auf die Korrespondenzen und Signaturenlehre des Novalis die merkwürdigsten Gedanken.
Na, die behalten Sie besser für sich, sonst bereuen Sie es morgen, wenn Sie weniger poetisch gestimmt sind. Bleiben wir lieber bei der Dichtung. Hier tut sich genug Überraschendes, was schon Hermann Broch bemerkte, als er hellsichtig auf den pythagoreischen Gesichtspunkt in Novalis Poesie und Poetik hinwies.
Pythagoreisch? Das wäre ja ungemein aktuell. Obwohl ich im Augenblick nicht präzisieren kann, was ich meine. Mir fällt sozusagen zu viel ein.
Vermutlich eine Menge über griechische Musik, deren Erhellung wir Männern wie Thrasybulos Georgiadis verdanken.
Ja, und außerdem fällt mir seltsamerweise Johann Kepler ein.
Also jener große Mann, der die Musik der Sphären, das Aufspüren harmonikaler Gesetze im Kosmos für bedeutsamer hielt als seine eigentlich astronomischen Entdeckungen. Womit er, nebenbei gesagt, keineswegs so im Unrecht war, wie einige Generationen von Astronomen wähnten. Bedenke ich, dass heute einige Schüler Le Corbusiers, des großen Architekten, unter die Harmoniker, also die heutigen Schüler des Pythagoras, gegangen sind, das heißt, sich den Grundriss und die räumlichen Verhältnisse eines Hauses buchstäblich auf dem Klavier vorspielen, dann kann ich Keplers Begeisterung für die Akroasis verstehen.
Akroasis, das wäre also Weltanhörung im Gegensatz zur Weltanschauung.
Ganz recht, und mit dieser Weltanhörung sollten wir es ruhig einmal versuchen, denn Weltanschauung haben wir schließlich im Überfluss. Und nun hören Sie Novalis. Sie werden dann rasch begreifen, weshalb diesem deutschen Poeten die Mathematik so heilig war wie den Pythagoreern.
Das Wort Stimmung deutet auf musikalische Seelenverhältnisse. Die Akustik der Seele ist noch ein dunkles, vielleicht aber sehr wichtiges Feld. Harmonische und disharmonische Schwingungen.
Oder auch?
Echte Mathematik ist das eigentliche Element des Magiers. Das höchste Leben ist Mathematik. Das Leben der Götter ist Mathematik. Alle göttlichen Gesandten müssen Mathematiker sein. Zur Mathematik gelangt man nur durch eine Theophanie. Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht ergreift und es wie Gottes Wort liest, der versteht es nicht.
Bei all dem ist zu bedenken, dass Novalis kein Schwärmer war, sondern jemand, der die Grundlagenproblematik der Mathematik frühzeitig mit unvergleichlicher Hellsicht durchschaute. Die Antinomien, zu denen der logische Psychologismus führt, hätten ihn nicht verwundert. Denkakt und Denkgesetze sind bei ihm scharf getrennt. Die Mathesis hat für ihn mit Psychologie nichts zu tun.
Aber er spricht von mathematisch-musikalischen Schwingungen der Seele.
Das ist der pythagoreische Gesichtspunkt, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Zunächst ein anderer, der durch Kant geprägt ist. Genauer durch Kants Frage, ob synthetische Urteile a priori möglich seien.
Also Urteile, die etwas über die Erfahrungswelt aussagen, ohne dass sie empirischer Bestätigung bedürfen.
Ja, und Kants Frage, die ja identisch ist mit der Frage nach der Möglichkeit von Metaphysik, wird von Novalis, diesem notorischen Grenzüberschreiter, von vornherein als Bejahung aufgefasst.
Kants Frage, sind synthetische Urteile a priori möglich, lässt sich auf mannigfache Weise ausdrücken. Zum Beispiel, gibt es eine absolute Erfindungskunst?
Es muss sie wohl geben, da ja der Dichter die Symptome a priori erfindet.
Was wiederum die Aneignung des transzendentalen Gesichtspunktes erfordert, den Hugo Friedrich den absoluten Blick der modernen Poesie nennt. Sie sehen, der Kreis schließt sich. Doch ist noch ein dritter Gesichtspunkt wichtig, und für ihn gibt mir Leibniz das Stichwort, der, wie Sie wissen, vom Zusammenhang zwischen Differential und Bewusstsein sprach. Die unendliche Gesamtheit als Integral bestimmt ja die Monade ebenso wie die unendlich kleine Größe.
Als Differential.
Das Differential in seiner infinitesimalen Gestalt lässt die Gegenwart zum ausdehnungslosen Punkt schrumpfen, in dem Vergangenheit und Zukunft in eins fallen. Ziemlich einleuchtend also, dass Leibniz die ausdehnungslose Monade,
in der auch die Zukunft verworren perzipiert ist,
für unzerstörbar erklärt. Und nun Novalis, der sagt,
was sind wir? Personifizierte, allmächtige Punkte.
Und der dann wiederum leibnizisch die Frage stellt, wozu wir die Welt aus unseren verschiedenen Gesichtspunkten eigentlich machen. Der erste, sagt er darum folgerichtig, dem es gelänge, sich selbst zu durchdringen.
Valéry, ein anderer Leibnizianer, hätte gesagt, in mir selbst bis ans Ende gehen.
Nun, ein solcher Mensch fände in sich den Keim einer unermesslichen Welt.
Das waren nun zwei Gesichtspunkte. Der transzendentale und der rationalistische, die beide zur totalen Aperzeption bzw. Selbsterkenntnis oder eben zur absoluten Poesie führen. Und wie steht's mit dem pythagoreischen Gesichtspunkt?
Das ist eine Hauptaufgabe der Novalis-Forschung, weitgehend ungeklärt. Man kann nur den Weg markieren, der nachzuschreiten wäre. Orphik, pythagoreische Weltharmonik, Neuplatonismus, Kabbala. So ungemein wichtig ist dieser Punkt, weil er uns aus einem charakteristischen Dilemma der Moderne heraushelfen könnte. Seit Mallarmé hat ja das große Schweigen begonnen, ist die Rede von stummen Gedichten, weißen Seiten und leeren Büchern, Versen am Rande des Schweigens, Strophen, die in die Stille münden. Nur erfahren wir leider nichts darüber, dass dieses Dilemma daher rührt, dass die Dichter sich in eine Situation begeben haben, in der sie unfähig zur Falsifikation geworden sind. Sie sind fast nicht mehr in der Lage, etwas Falsches zu sagen und berauben sich damit des letzten Restes von Nachprüfbarkeit. Goethe, der das Kreisen der Sprache in sich selbst heraufkommen sah, reagierte beinahe wie ein logischer Empirist des 20. Jahrhunderts. Am 27. Dezember 1825 schreibt er an den Baumeister Schadow:
Dieses Geschlecht sehen wir schon in den höchsten Unsinn verloren.
Aus dieser Klemme würde uns aber die pythagoreische Harmonik herausführen. Denn mit Hilfe der pythagoreischen Tonzahlen könnten wir Steine und Blumen, Planetenbahnen und Bäume, die Proportionen von Statuen und Menschen zum Klingen bringen. Warum nicht auch Mallarmés Vasen, Fächer und Würfel? Warum nicht sein viel zitiertes Nichts? Novalis greift der heutigen Entwicklung der Harmonik insofern voraus, als er eine seelische Korrespondenz des Menschen mit den Intervallen annimmt. Wir aber wissen mit Sicherheit nur, dass das menschliche Ohr ein auf Intervallproportionen abgestimmtes Organ und der Mensch zur Anhörung von räumlichen Proportionen disponiert ist. Übrigens waren von Raphael bis Goethe und Valéry so viele große Künstler bewusste, wenn auch nicht bekennende Pythagoreer, dass man nur staunen kann über die Ignoranz, die noch immer auf diesem Gebiet herrscht. Ich empfehle Ihnen, einige Bücher über harmonikale Erkenntnis zu lesen. Vermutlich verstehen Sie dann rascher, weshalb ein Stein, ein Stern, ein Tier, eine Blume für Novalis menschlichen Sinn hatten und weshalb er die Hauptaufgabe des Dichters darin sah, den Satz vom Widerspruch zu überwinden. Das ist das Problem des unbekannten Novalis. Über Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, der sich nach einem alten Namen seines Geschlechts Novalis nannte, ist vielleicht schon zu viel geschrieben worden. Ich habe in unserem Gespräch daher bewusst das Biografische ausgeklammert, um nicht, wie so viele andere, in die Versuchung zu geraten, unangebrachte Parallelen zwischen Leben und Werk zu ziehen. Hingegen scheint mir, da uns der unbekannte Novalis interessiert, zum Abschluss ein Blick auf die mannigfaltigen Wirkungen seines Werkes angebracht. Ein Kennzeichen moderner Literatur ist die Tendenz zum Unwirklichen, dessen der Dichter, wie Musil, Hofmannsthal und viele andere fordern, sich bemächtigen solle. Im Unbekannten, im Noch-Nicht liegen die Quellen. Von dort geht, wie Novalis gesagt hätte, der Reiz aus. Bei Valéry, der alles Bekannte hasste wie die Pest, gipfelt dieses Verhalten, wie auch bei Ben, in einer grenzenlosen Verachtung der Geschichte, die als Exempel des schlechthin Bekannten, eines unrevidierbaren Spektakels voll schauriger Unordnung aufgefasst wird. Man sieht eine ursprüngliche Verwandtschaft mit Novalis, der Reiz des Unbekannten, wird variiert, rastlos verändert und revidiert. Auf der Strecke bleibt das Denken in Zweckursachen, die Teleologie. Dass Novalis einer der Väter des Poète maudit, des verdammten Poeten im Sinne Baudelaires und Verlaines werden konnte, ist verständlich. Diese Dichter, abtrünnige Katholiken, erfahren das Böse als Sünde. Es ist eine aktive Kraft und verleiht ihrem Werk die innere Spannung. Sie haben vom Christentum etwas Entscheidendes behalten, das Denken in Finalgründen, aus dem ihr schlechtes Gewissen erwächst. Alfred de Vigny hingegen, der mit Religion wenig im Sinne hatte, kommt eben deshalb Novalis nah. Ihm fehlt das Erlebnis des Satanismus, des Bösen als wirkender Macht. Ungemein hellsichtig sah Jean-Paul die künftige Wirkung des Novalis voraus, den er als eine Art Nihilisten betrachtete. Jean-Paul schreibt:
Daher suchen dichtende Jünglinge, diese Nachbarn der Nihilisten, zum Beispiel eben Novalis oder auch Kunstromanschreiber, sich gern einen Dichter oder Maler oder anderen Künstler zum darstellenden Helden aus, weil sie in dessen weiten, alle Darstellung umfassenden Künstlerraum alles, ihr eigenes Herz, jede Ansicht und Empfindung kunstgerecht niederlegen können. Sie liefern daher lieber einen Dichter als ein Gedicht.
Oder sie zeigen uns, wie Baudelaire,
mein entblößtes Herz.
Jean-Paul erkannte ganz richtig Novalis als einen Nachbarn der Nihilisten. Die wirklichen Nihilisten freilich kommen erst später. Noch ist's nicht so weit, aber die Präliminarien sind unverkennbar. Werner Fortriede, dem wir ein instruktives Buch über Novalis und die französischen Symbolisten verdanken, sagt:
Es ist, als hätte Jean-Paul geahnt, dass von nun an in immer zunehmendem Maße der Dichter sich selber reflektieren wird und seine eigene Existenz zum fast ausschließlichen Inhalt seines Werkes machen wird. Aus dieser Dichtung über den Dichter entsteht eine neue Gedichtform, die, bei Baudelaire und dem frühen Mallarmé sichtbar, von Grillparzer in die deutsche Literatur eingeführt wird. Eine Situation oder eine Anreihung noch unverbundener Situationen bilden den symbolischen Rahmen für eine letzte Strophe, in der deutlich auf den Dichter hingewiesen wird. Die vorhergehenden Bilder, die beim ersten Anblick wie Beschreibungen um ihrer selbst willen aussehen, weisen sich dann nachträglich als Umschreibung des dichterischen Daseins aus. Das ist noch nicht die Technik des Symbolismus, der die metaphorische Wendung verschmäht und die oft ironische Vieldeutigkeit der ausgesprochenen Eindeutigkeit vorzieht. In Goethes Gesang der Geister über den Wassern erfährt die Naturbeschreibung plötzlich in der letzten Strophe ihre tiefere Bedeutung durch das »Also der Mensch und sein Schicksal«. Nun aber heißt es zum ersten Mal »Also der Dichter«. Nicht als Mensch, nicht stimmungsmäßig vergleicht sich der Dichter hier, sondern existenziell von seinem Dichtersein her. Die Tätigkeit des Dichters als eine ungemeine Ausnahmebeschäftigung wird als etwas Gefährliches, oft Selbstzerstörerisches dargestellt.
Das weist voraus auf Baudelaire, Rimbaud, L'Autre Amant und Mallarmé. Nicht gemeint sind die eigentlichen französischen Romantiker, die zwar Zeitgenossen, aber nicht Mitstrebende der Deutschen sind. Diese Franzosen sind im Gegenteil zumeist gut bürgerlich und denken nicht daran, sich durch Poesie selbst zu zerstören. Für sie gibt es keine absolute Dichtung, weil sie keine absoluten Dichter sind, deren Individualität in einem total poetisierten Universum, einem monströsen Nicht-Ich im Sinne Fichtes, dieses heimlichen Erzvaters moderner Dichtung, zu erlöschen droht. Lamartine etwa bekennt:
Die Dichtung hat mich nie ganz besessen. Ich habe ihr in meiner Seele und in meinem Leben nur den Platz eingeräumt, den der Mensch im Laufe seines Tagewerks dem Liede gönnt.
So könnten, wie Werner Fortriede sagt, Uz und Hagedorn gesprochen haben. Es ist die Haltung eines eleganten, munteren Seifensieders und bezeichnet einen älteren Typus des Dichters, dessen Wurzeln noch im 18. Jahrhundert stecken. In diesem Sinne ist das Romantische der deutschen Romantiker von den französischen Romantikern überhaupt nicht aufgenommen worden. Romantik nicht als vom Gefühl her bestimmte Weltbetrachtung, sondern als die Ausbildung einer rigorosen Modernität in einem Leben für und durch die Dichtung. Novalis hat als erster das Dichten und dichterische Trachten und Betrachten als moralische Betätigung geübt. Nicht im Sinne Schillers, wo das Moralische eine philosophisch geleitete Ausbildung des Schönheitsbegriffes ist, oder im Sinne Hugos, wo das Moralische im Inhaltlichen seiner wortgewaltigen Festreden für die Menschheit liegt. Die vollkommen aufs Dichterische gestellte Existenz, bei Baudelaire und Villiers als Vorbild da, wird nun für Mallarmé der einzige Inhalt seines Traums. Man muss annehmen, dass Mallarmés Hauptwerk, Le Livre, das er nie schrieb und dessen geheimnisvolle Fragmente er an seinen Dienstagabenden in zelebrierenden Monologen vortrug, einzig um die dichterische Existenz kreiste.
Diese Entscheidung Mallarmés für Le Livre, das absolute Buch, das ebenso unvollendbar war, wie es Novalis Heinrich von Ofterdingen gewesen wäre, ist längst gefallen, als André Gide 1893 in sein Tagebuch notiert:
Man müsste jetzt sofort Heinrich von Ofterdingen übersetzen.
Die Art und Weise, in der Novalis in Frankreich adaptiert wurde, ist schwer nachzuvollziehen. Als er kaum übersetzt ist, wird er schon als Kronzeuge zitiert. Was mit den Symbolisten begonnen hat, wird von den Surrealisten fortgesetzt. Dabei wimmelt es von Missverständnissen, die teils fruchtbar sind, teils in Sackgassen führen. Doch kehren wir zurück zu Mallarmé, der wie Novalis unterm Sternzeichen Fichtes stand, oft Novalis Programm zu übernehmen scheint und dennoch im entscheidenden Punkt von ihm abweicht. Baudelaires Tod hatte Mallarmé die Möglichkeit des Wahnsinns vor Augen geführt. Eine der plausibelsten Konsequenzen absoluter Poesie, wenn ein Geist von Rang mit ihr ernst macht. Es gibt einen Verzweiflungsbrief Mallarmés an Villiers, in dem es heißt:
Ihr Brief hat mich aus einer Betäubung aufgestört, denn ich wollte vergessen sein, wobei ich mir vorbehielt, mich nur in der Einsamkeit zu erinnern, die nicht einmal von der Vergangenheit heimgesucht würde. Für die Zukunft, zumindest für die nächste, ist meine Seele zerstört. Mein Denken ging so weit, dass es sich selber dachte. Und es hat nicht mehr die Kraft, in einem einzigartigen Nichts die Leere heraufzubeschwören, die in seinen Poren ausgestreut ist. Durch die Gunst einer großen Empfindlichkeit hatte ich die engste Wechselbeziehung der Dichtung mit dem Weltall begriffen und um ihrer Reinheit willen den Plan gefasst, die Dichtung von Traum und Zufall loszulösen und sie der Vorstellung vom Weltall gegenüberzustellen. Mit einer Seele, die einfach für das dichterische Genießen geschaffen ist, konnte ich unglückseligerweise in der vordringlichen Aufgabe dieser Betrachtung nicht wie Sie über eine Geisteskraft gebieten. Und Sie werden entsetzt sein, wenn Sie erfahren, dass ich zu einer Idee des Weltalls einzig und allein durch die Empfindung gelangt bin. Und dass ich zum Beispiel, um mir eine unauslöschliche Vorstellung vom reinen Nichts zu bewahren, meinem Gehirn die Empfindung der absoluten Leere habe aufzwingen müssen. Der Spiegel, in dem ich das Sein erblickte, war meistens das Grauen. Und Sie erraten, wie grausam ich für diesen Diamant namenloser Nächte zu büßen habe. Es bleibt mir der vollständige Entwurf und der innere Traum zweier Bücher, die zugleich neu und ewig sind. Das eine ganz absolut Schönheit und das andere persönlich die prächtigen Allegorien des Nichts. Aber Hohn und Qual des Tantalus, die Unfähigkeit, sie zu schreiben. Ich habe wirklich Angst, dort anzufangen, wo unser armer und verewigter Baudelaire aufgehört hat.
Mallarmés sich selber denkendes Denken, jene Art der Reflexion, die Goethe so ungemein verhasst war, ist das Kennzeichen absoluter Dichtung. In der Tat ist Mallarmés Poesie gegenstandslos. Er besingt im buchstäblichen Sinne nichts. An die Stelle des empirischen Ich tritt, wir kennen das von Novalis, ein Höheres, das als die Fähigkeit des geistigen Universums, sich selbst zu sehen, definiert wird. Novalis suchte das Unbedingte, fand aber nur Dinge. Der Verzicht aufs empirische Ich war ihm eins mit dem Versuch, eine neue Ansicht der Dinge zu gewinnen, von der er glaubte, dass sie die ursprüngliche und wahre sei. Mallarmés Dichtung jedoch kulminiert in der Forderung, alles Dingliche zu vernichten. Es ist, als verlören damit die von ihm verwendeten Zeichen ihren semantischen und pragmatischen Freiheitsgrad. Der Autor verstrickt sich in unüberwindliche Schwierigkeiten. Unbedingtes und Nichts werden eins. Unerfindlich bleibt, wer überhaupt noch Ich sagen soll. Es entsteht ein Monolog des Nichts an der Stelle, an der Novalis das Paradies erwartete. Mallarmés Schüler Valéry ging behutsamer vor. Zwar sagt auch er, nimm alles weg, damit ich sehe. Aber das menschliche Ich ist ihm gleichbedeutend mit der unendlich wertvollen Null der Mathematik. Damit verfügt er über ein unerschlossenes Reservoir. Denn seit das Zeichen Null in die Mathematik eingeführt wurde, wissen wir zwar etwas über den Gebrauch dieses Zeichens, aber nichts über die Zahl Null. Sie bleibt, mit Novalis zu sprechen, eine Hieroglyphe. Der wichtigste Unterschied zwischen Novalis und seinen größten Schülern scheint mir darin zu bestehen, dass diese sich auf etwas wie absolute Leere einlassen und darüber vergessen, dass auch der leere Raum durch die Lage der Dinge definiert ist. Im Raum Mallarmés sind die Dinge gestorben. Niemand sieht etwas. Und der Autor müsste sich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, indem er mit Lessing behauptet, ich bin dieser Niemand. Ein solcher Niemand aber ist eine logische Missgeburt, die können müsste, was eben niemand kann, zum Beispiel sich selbst gebären. An dieser Stelle aber beginnt für Novalis der Tod, der dem Dichter statt einer neuen Sehweise ein Wiedersehen gewährt.
Du wirst das letzte Reich verkünden, das 1000 Jahre soll bestehen. Wirst überschwänglich Wesen finden, und Jakob Böhmen wiedersehen.
WDR 3. Unter dem Titel Abschied von der blauen Blume hörten Sie eine Sendung von Harald Kaas über den unbekannten Novalis. Sprecher waren Walter Hilsbecher, Gerd Mayen, Volker Roos und Olaf Quaiser. Regie hatte Manfred Brückner. Assistenz Gerda Förster. Technik Heinz Klein und Elke Felten. Redaktion Hans Grössel.